Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag.
Der 9. November steht für Licht und Schatten, für die tiefsten Abgründe und die glücklichsten Stunden unserer Geschichte. Und deshalb, es geht am 9. November um den Kern unserer Identität.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute zum 9. November, dem Tag zweier Revolutionen 1918 und 1989, aber auch dem Tag der Reichspogromnacht und des Hitlerputsches. Wir sprechen gleich darüber, warum dieser 9. November, so sagt Historiker Wolfgang Nies, ein nationaler Gedenktag werden sollte. Und wir berichten von der Aktion Rat der Geschichte des Zentrums für politische Schönheit in Berlin, der am Vorabend des 9. November nachdachte und natürlich auch proklamierte, was wir heute gegen Rechtsextremismus tun können. Außerdem Nachwuchsliteraten am Open Mic und Tanztheater über Josephine Baker in Freiburg. Zuerst aber nach Marbach, wo heute die französisch-israelische Soziologin Eva Illouz die Schillerrede hielt. Dort dürfen prominente Rednerinnen und Redner sprechen über das, was ihnen wichtig ist. Sie sollten dabei aber einen Bezug zu Friedrich Schiller haben. Im Fall von Eva Illouz wäre Schillers Thema Freiheit brandaktuell. Erst vor einer Woche wurde sie von der Erasmus-Universität Rotterdam ausgeladen. Und das hat für einigen Aufruhr gesorgt, denn begründet hat die Universität die Ausladung mit einem Gefühl der Unbehaglichkeit. Schließlich habe Illouz so die Universität auch in Israel gelehrt und das gehe brutal gegen Palästinenser vor. Meron Mendel sprach hier bei Kultur heute von Antisemitismus. Entsprechend gespannt durfte man sein auf die Schillerrede. Christian Gampert hat Eva Illouz gehört.
Eva Illouz sprach nicht über Schiller oder nur am Rande. Sie sprach erstaunlicherweise auch nicht über Israel, Gaza, den 7. Oktober, was mit dem Freiheitsdichter Schiller gut möglich gewesen wäre. Stattdessen ging es ihr um die Verderbtheit der öffentlichen Rede in der Gegenwart und um ihre Ablösung von der Realität, am Beispiel des ständigen Eigenlobs der Selbstschmeichelei von Donald Trump. Dorthin gelangte Illouz allerdings erst über einen sehr langen und weitschweifigen Umweg über Shakespeares King Lear und peripher auch Schillers Räuber. Der King Lear verhandelt politische Konkurrenz in einem familiären Rahmen. Kein Schicksal, keine Götter, keine Schuld wie in der Antike, sondern Gleichheit der erbberechtigten Töchter und ein Vater, der die Macht abgeben will. Illouz konzentrierte sich auf die Frage, wie das moralische Chaos bei Shakespeare entsteht. In seiner Anhörung der Töchter wolle Lear Land für Liebe geben, nicht wie die israelische Politik Land für Frieden. Zwar kaufe er sich die Schmeichelei der Töchter, ohne sie zu glauben, aber als Cordelia ernsthaft und realistisch redet, ist das Konstrukt öffentlicher Devotheit gestört. Lear bevorzugt das falsche Zeugnis von Regan und Goneril. Dabei wolle die erste Tochter nur das Land als Erbteil, die zweite zeige simple Servilität, sie nutzen die Strategie instrumenteller Schmeichelei.
The first has an end in view. I want the land. The second does not have any purpose and is simply a form of servility. Regan and Goneril, the two first daughters, engage in obviously instrumental flattery.
Eva Illouz ist hier bei ihrem Lebensthema, dem Zusammenhang von Politik, Sprache und Gefühl. Auch die Schmeichelei unterliege den Regeln der Vernunft, sagt sie. Sie dürfe nicht hohl sein. Auch Machiavelli warnte vor Heuchlern. Falsches Schöntun zu verlangen, wie Lear es tut, sei ein epistemisches Laster. Es vergifte die Bedingungen für Erkenntnis und Selbsterkenntnis. Die strategisch platzierte Lüge, die Schmeichelei, wiederholt sich im King Lear bei Gloucester und seinem missratenen Sohn und Illouz zweites Beispiel in Schillers Räubern, wo die Kanaille Franz dem erstgeborenen Karl beim Vater den Rang abläuft. Zwar, sagt Illouz, werden da sozialrevolutionär Konventionen angegriffen, aber um den Preis der persönlichen Verstellung und der Lüge. Die Folge sei soziale Unsicherheit. In einer Situation radikaler Konfusion habe auch Donald Trump die amerikanische Gesellschaft hineinmanövriert, mit einer großen Gleichgültigkeit gegenüber Gesetz und Wahrheit. Trump wiederhole Lears Fehler, er verfolge seine Gegner und Eigenlob und Realitätsflucht seien bei ihm Programm. Wer nicht zu 100% für ihn sei, der sei gegen ihn. So entstand Lears Wut. Seltsamerweise wurde Lears Verrücktheit von Illus nicht explizit thematisiert, aber sie konstatierte, dass bei Donald Trump Denken und Sprache pervertiert seien. Jemand, der sich selbst für einen Stable Genius halte, brauche niemanden, der ihn mit der Realität konfrontiere. Trump bediene mit seiner Selbstschmeichelei eine Art Privatsprache im Sinne Wittgensteins, und diese Privatsprache sei bedeutungslos.
I think it is that safe flattery is an example of what Wittgenstein calls a private language. And the private language for Wittgenstein is meaningless.
Illus Trump-Bashing brachte analytisch wenig Neues. Es wirkte eher wie eine große Ausweichbewegung, ein offensives Vermeiden des eigentlich brennenden Nahost-Themas. Trump is a new kind of fascist leader, sagte Illus. Er sei ein Produkt der sozialen Medien und der solipsistischen Emotionen, die in diesen Bubbles herrsche. Womit die Rednerin wieder bei Shakespeare war. Cordelia, die einzige aufrichtige Tochter, sei kein Follower. Die Frage sei, wie können wir Cordelias Stimme heute noch hören?
Christian Gampert über die Marbacher Schiller-Rede, heute gehalten von der französisch-israelischen Soziologin Eva Illus. Die Aktionskunstgruppe Zentrum für politische Schönheit, die setzt sich in vielfacher Hinsicht lautstark ein für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Und das mit Mitteln, die künstlerisch sind, aber auch sehr weit gehen. Direkt neben das Wohnhaus des Thüringer AfD-Politikers Björn Höcke bauten die Aktivisten ein verkleinertes Holocaust-Mahnmal. Und beim ZDF-Sommerinterview mit der AfD-Politikerin Alice Weidel beschallte das Zentrum die Szene so laut mit einem Anti-AfD-Slogan, dass ein Interview praktisch unmöglich wurde. Gestern am Vorabend des 9. November veranstaltet das Zentrum im Berliner Maxim-Gorki-Theater einen Rat der Geschichte mit Historikern und Politikwissenschaftlern und natürlich mit theatralem Schauwert. Barbara Behrendt berichtet.
Auf der Leinwand eine Aufzeichnung des Deutschen Filmpreises. Die inzwischen verstorbene Holocaust-Überlebende Margot Friedländer mahnt.
So hat es damals auch angefangen. Ihr habt die Verantwortung, damit so etwas nie wieder passiert.
Im Publikum Friedrich Merz und der Schauspieler Jonas Dassler mit nassen Augen. Jener Jonas Dassler, der nun auf die Bühne im Gorki-Theater kommt und eine flammende Rede hält. Währenddessen Bilder von den Massendemos, die sich 2024 gegen die AfD formierten.
Also was hat's gebracht? Und am 6.9.2026, da sind Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, und da könnte der AfD das gelingen, was der NSDAP zum Beispiel niemals gelungen ist. Sie kommt aus eigener Kraft an die Macht, mit absoluter Mehrheit.
Niemand könne sagen, er habe das nicht kommen sehen. Mit einem Donnergrollen wird, wir sind schließlich im Theater, ein angeblicher Brief aus dem Kanzleramt hereingereicht. Der Kanzler will darin, was ein Zufall, das installieren, was Philipp Ruch vom Zentrum für politische Schönheit in seinem neuen Buch fordert. Einen Rat der Geschichte. Was so ein Rat der Regierung und Bevölkerung mitzuteilen hätte, das spielt nun dieser ausufernde, aber lehrreiche Abend durch. In einer Mischung aus Talkshow, Historikerkongress und Anhörung. Da sind etwa die Studien der Politikwissenschaftlerin Heike Klüver, bei denen die Unionsparteien die Ohren spitzen sollten. Klüver hat 57 Demokratien untersucht und kommt zu dem Schluss, dass die angebliche Entzauberung rechtsextremer Parteien, sobald sie an der Regierung sind, nicht stattfindet. Sie werden sogar um 6% stärker.
Wenn man die Brandmauer aufweicht, stärkt das damit nur die rechtsradikalen und rechtspopulistischen Parteien.
Was ebenfalls nicht funktioniert, auch das hat Heike Klüver schwarz auf weiß, ist das Nachahmen von Aussagen der AfD. WählerInnen lassen sich jedoch dann von der AfD zurückgewinnen, wenn eine Mittepartei eigene, wichtige Themen setzt, bei denen sich ihre Haltung deutlich von der AfD unterscheidet. Oder indem sie in den sozialen Medien Behauptungen der AfD gezielt widerlegt. Die HistorikerInnen benennen sachlich, was die AfD-Zustimmung begünstigt. Katastrophenpolitik, die alles den Bach runtergehen sieht, fehlende Visionen und Narrative der demokratischen Parteien, die Nicht-Kommunikation des Ex-Kanzlers Olaf Scholz, konstantes Politiker-Bashing in den Talkshows. Der Politikwissenschaftler Daniel Ziblatt bilanziert.
Es ist wichtig zu erkennen, dass antidemokratische Kräfte können allein keine Demokratie zerstören. Mainstream-Parteien, Mainstream-Politiker spielen eine sehr wichtige Rolle.
Trotzdem liegt das Augenmerk des Abends bei allem, was die Demokratie stabilisiert. Es braucht, so der Historiker Daniel Siemens, ein starkes, emotionales Programm für die Demokratie. So wie, sagt Daniel Ziblatt, der Demokrat Zoran Mamdani in New York, der damit gerade die Bürgermeisterwahlen gewonnen hat. Vor allem die soziale Mobilisierung von Gewerkschaften, Bündnissen, der Zivilgesellschaft hält Ziblatt für erfolgversprechend. Ein AfD-Verbot, wie es das Zentrum für politische Schönheit fordert, wird an diesem Abend nicht diskutiert. Doch weil diese Sachlichkeit dem Schlagzeilenaktivismus des Zentrums wohl doch zu brav ist, muss am Ende nochmal Jonas Dassler ran und die Revolution, den Putsch, den Generalstreik fordern. Plus die Besetzung des Landtags in Sachsen-Anhalt, sollte nächstes Jahr die dort gesichert rechtsextremistische AfD gewinnen.
Dann besetzen wir den Landtag und zwingen diesen Staatsfeind Ulrich Siegmund sein Amt niederzulegen. Also, wer ist dabei? So, wer ist dabei? Sie nicht? Sie sind nicht dabei, das habe ich verstanden. Aber wer wäre dabei? Ich meine, ich frage mich nur, wer es sonst machen soll. Ne? Also wir, da eins, zwei, drei, ein paar Leute haben wir zusammen. Das ist doch schon mal was. Herr Putsch.
Applaus und Widerworte im Publikum. Der Mann sei dann schließlich demokratisch gewählt, ruft ein Zuschauer oder ein Mitspieler, der die Diskussion anheizt. Wie viele Instrumente unbenutzt gegen den Rechtsextremismus bereitliegen, das haben die HistorikerInnen gezeigt. Der Schauspieler führt mit dem Krawallende zurück in die Imagination. Was wäre wenn? Wird hier quasi zum Sturm aufs Kapitol aufgerufen wie in Washington? Oder der Rettungsanker für die Demokratie ausgeworfen? Der Abend fordert dem Publikum eine klare Haltung ab.
Das Zentrum für politische Schönheit im Berliner Maxim-Gorki-Theater am Vorabend des 9. November, dem Tag der Reichspogromnacht 1938. Der 9. November ist auch der Tag des Mauerfalls 1989, des Hitlerputsches 1923 und der Ausrufung der Ersten Republik 1918. Die Deutschen und ihr Schicksalstag heißt ein Buch des Historikers Wolfgang Nies und er fordert, der 9. November solle ein nationaler Gedenktag werden. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Nies, Gedenktage sind immer ein Ausdruck der Zeit, die sie zu solchen macht. Es ist viel Gegenwart in diesen Tagen. Warum meinen Sie, wäre es heute wichtig, in diesen wichtigen Daten der deutschen Geschichte auch offiziell einen Gedenktag zu sehen?
Offiziell gedenkend, um diesem Tag ein anderes Gewicht zu geben, als er das im Moment hat. Es gibt ja einen Beschluss der Kultusministerkonferenz, die vor einigen Jahren schon erklärt hat, am 9. November sollten doch bitteschön in den Schulen überall Projekttage durchgeführt werden. Das funktioniert mehr schlecht als recht. Und die Ernennung zu einem Gedenktag würde dazu führen, dass die Erinnerung an die einzelnen Ereignisse, die Sie gerade schon genannt haben, in ganz anderer Art und Weise präsent wäre. Man merkt ja sehr deutlich, der Bundespräsident hat heute wieder eingeladen in Schloss Bellevue zum Gedenken aus Anlass des 9. November, dass diese offizielle Würdigung des Tages durchaus Folgen hat in die Gesellschaft hinein.
Der Mauerfall 1989, der heute, muss man wahrscheinlich sagen, das Gedenken am den 9. November dominiert. Die Revolution von 1918, das sind Ereignisse der Selbstermächtigung der Menschen, die sich gegen Widerstände ihre eigene Zukunft erkämpfen. In beiden Fällen unblutig. Hitlerputsch und Reichspogromnacht, die stehen ja für das Gegenteil, könnte man sagen, für Unfreiheit, Gewalt und Unmenschlichkeit. Lässt sich das überhaupt in einem Gedenktag fassen? Oder finden Sie gerade, dass sich darin eben deutsche Geschichte besonders gut verstehen lässt?
Sie haben die Antwort mit der zweiten Alternative schon vorweggegeben. Ich bin in der Tat der Auffassung, dass sich gerade deshalb dieser Tag gut eignet, weil er eine große Spannbreite aufmacht, die deutsche Geschichte ausmacht in den vergangenen 100 Jahren. Die Selbstermächtigung in den Revolutionen einerseits, andererseits der Rückfall in die völlige Barbarei 1938, das alles macht deutsche Geschichte aus. Und gerade deswegen sollten wir den 9. November nehmen, trotz aller Bedenken, die es von Anfang an gab, die Debatte darüber, ob sich beides vereinen lässt, die Erinnerung an die freudigen Tage, die Erinnerung aber auch an die Schreckensherrschaft des Nationalsozialismus und die beginnende Shoah, die begleitet uns ja seit 1990. Und es hat sich seither doch gezeigt, dass die Erinnerung an den Mauerfall, an die Revolution 1918 eben nicht die Erinnerung an die Pogromnacht von 1938 überlagert und verdeckt.
Gedenktage, wenn sie nationale sind, sind Gedenktage von allen, für alle. Man muss sich also auch auf sie verständigen können. Erinnert man sich denn Ihrer Meinung nach in Ost und West und in den unterschiedlichen politischen Lagern ausreichend einheitlich, um den 9. November tatsächlich zu einem nationalen Gedenktag zu machen?
Ich bin nicht ganz sicher, ob die Prämisse genau sich aufrechterhalten lässt, wie sie von Ihnen formuliert wurde. Der 27. Januar als Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus oder der 17. Juni als nationaler Gedenktag des deutschen Volkes, beides sind Daten, auf die sich vielleicht eine Mehrheit verständigen kann, die aber nicht zutiefst in der Bevölkerung verwurzelt sind. Davon würde ich ausgehen. Und deshalb sollten wir, wenn wir über den 9. November sprechen, nicht die Latte allzu hoch hängen. Es gibt meines Erachtens eine deutliche Mehrheit, die sich für diesen 9. November aussprechen würde als einen nationalen Gedenktag. Häufig werden bei Meinungsumfragen sogar Mehrheiten dafür gemessen, den 9. November zum Nationalfeiertag zu machen. Aber ich bin sicher, der Gedenktag wäre das Richtige. Wir müssen am 3. Oktober nicht rütteln. Und ich bin zugleich sicher, es wird sich eine Mehrheit finden, die der unterschiedlichen Facetten an diesem Tag entsprechend gedenken wird.
Wo Sie den 3. Oktober ansprechen, was spricht sich denn darin aus, dass der 3. Oktober der nationale Feiertag geworden ist und nicht der 9. November?
Es gab 1990 durchaus Stimmen, die für den 9. November plädiert haben. Und die Schwierigkeit, die Sie gerade angedeutet hatten, nämlich einerseits der schlimmsten Episoden unserer Geschichte zu gedenken und zugleich an freudige Stunden wie diese Revolutionen zu erinnern, die Schwierigkeiten drückten sich darin aus. Und für die verantwortliche Politik, insbesondere für Helmut Kohl, kam der 9. November deshalb nicht ernsthaft in Frage, als über die Frage des gemeinsamen Feiertags geredet wurde.
Der Historiker Wolfgang Nies über den 9. November als nationalen Gedenktag. Verlage suchen Nachwuchsautoren inzwischen auch danach aus, wie viel Follower diese haben in den sozialen Medien. Viele Follower, hohe Auflage, so die einfache Rechnung. Mit Literatur hat das dann natürlich oft nur bedingt zu tun. Das verändert auch die Nachwuchswettbewerbe. Der Open Mic in Berlin, der an diesem Wochenende zum 33. Mal stattfand, gilt als wichtigster Nachwuchswettbewerb der deutschsprachigen Literatur. Nicht nur Verlagspolitik gefährdet ihn, auch die richtige, die Kürzung nämlich im Berliner Kulturetat. In reduzierter Form hat das Haus der Poesie den Wettbewerb aber dennoch einmal wiederum zustande gebracht. Cornelius Willenkemper war dabei.
Für Matthias Kniep, Programmleiter des Hauses der Poesie, war die Eröffnung des 33. Open Mic Anlass für ein grundsätzliches Plädoyer.
Der Kultur kommt genauso viel Bedeutung zu, wie wir ihr gemeinsam als Gesellschaft beizumessen bereit sind. Also ist die Parteinahme von und durch Partner, die die Sache eines anderen, also in diesem Fall unsere Sache, den Open Mic, zu der ihren machen, gleichsam ein politischer Akt der Solidarität.
Neue Partner, die Anwerbung von Sondermitteln und ein deutlich ausgedünntes Format, also weniger Preise und weniger Begleitprogramm, sichern den Open Mic vorerst bis 2026. Rund 600 anonymisierte Texte sandte der literarische Nachwuchs ein, 12 wurden zum finalen Wettlesen eingeladen. In der vollbesetzten Kuppelhalle im Kulturquartier Silent Green in Berlin-Wedding machte die Kunstpädagogin Emma Matschinke den Anfang mit ihrem Text über einen verstorbenen Vater und ein vererbtes Haus.
Das Haus ist riesengroß. Ich passe da sicher 1000 Mal rein, vor allem jetzt, wo es leer ist. Gott sei Dank gibt's mich nur einmal. 1000 Mal würde ich das Ganze hier nicht aushalten. Der Schlüssel hakt immer noch. Fühl mich kurz wie Fischstäbchen mit Kartoffelbrei, dann Hausaufgaben, bisschen meckern, abends raus und fangen spielen. Auch mit 30 noch. Hi Paps, flüster ich leise in die offene Tür, aber das Haus schweigt natürlich und ich passe sicher 1000 Mal in den dunklen Flur.
Die Rückkehr zu traditionellen Erzählformen und der dezidiert subjektive Blick auf spezifische Lebenswelten prägten den Open Mic. Das galt insbesondere für den Romanauszug von Tabea Kroll, in dem es um einen 16-Jährigen aus sozial prekärem Umfeld geht. Seine Wahrnehmung vermischt Töne, Farben und Gefühle. Den Hochhauskomplex empfindet er nicht als Gefängnis, sondern als Luftschloss.
Laut meinem Vater landen hier nur zwei Sorten Menschen. Die, die in der richtigen Welt was verbockt haben und die, die sich keine eigene schaffen können. Als ich wissen wollte, zu welcher Sparte wir gehören, konnte er mir keine Antwort geben. Und trotzdem habe ich seine Worte aufgehoben. So wie andere in Gold investieren, um später mal reich zu werden, legte ich seine Worte an, um später mal nicht traurig zu werden.
Texte wie der von Tabea Kroll zeigten, wie sich der literarische Nachwuchs im Umgang mit Sprache die Welt aneignet. Den Prosapreis erhielt nach rund 5 hochkonzentrierten Lektürestunden verdient die Berliner Autorin Hanna Beckmann für ihre sozialrealistische Darstellung des Umgangs mit Homosexualität in der Fußballszene. Jurymitglied Jackie Thome begründete die Entscheidung so.
In dieser Zeit hat wirkliche Aufrichtigkeit ein geradezu radikales Potenzial. In diesem Text tritt anstelle von Lamoyanz Humor und anstelle von Stereotypen finden wir glaubwürdige Figuren, über die und aus denen heraus hier erzählt wird.
Thomes Worte trafen die Sache im Kern. Hanna Beckmanns Szenerie in der Umkleidekabine eines Fußballclubs ist weder anklagend noch ein aktivistisches Pamphlet, sondern überzeugte vor allem durch sprachliche Authentizität und einen äußerst ausdrucksstarken Vortrag.
Der Zug in Richtung Zukunft ist abgefahren, weil Marlon nicht sofort allen erzählen wollte, wieso ist er nicht mal in der Lage, es zu denken? Schwul, denkt Marlon extra laut, als hätte er gebrüllt. Das klingt so hässlich, Yannick. Nein, das ist bloß die Gesellschaft, die dafür gesorgt hat, dass du dieses Wort für hässlich hältst. Ein Wort allein ist niemals hässlich. Es ist immer schön, bevor es von den Menschen falsch verwendet wird.
Der Lyrikpreis ging ebenso verdient an die Leipziger Dichterin Nea Schmidt, die in ihrem Langgedicht Lorem Ipsum über Platzhalter, Selbstbestimmung und freie Gestaltungsräume im Chaos des Lebens reflektierte. Jurymitglied Jewgeni Bräger betonte, Schmidts Gedichte seien gleichermaßen politische wie private Lebensratgeber. Der Open Mic geriet so zugleich zum Plädoyer für das kollektive Erleben von Literatur jenseits von Klickzahlen und Algorithmuslogik. Die Texte erwiesen sich als Gradmesser der Gegenwart, ungeachtet der Filterblasen, sozialen Milieus und Identitätsabgrenzungen.
Der Open Mic in Berlin, noch der wichtigste Nachwuchswettbewerb der deutschsprachigen Literatur. Josephine Baker war deutlich mehr als eine Sängerin und Tänzerin. Sie schockierte und faszinierte als früher schwarzer Weltstar. Am Theater Freiburg hatte gestern ein Josephine Baker Biopic, wie es heißt, Premiere, und zwar als Tanztheater von Monika Gintersdorfer und dem Ensemble La Fleur. Das will zum 50. Todestag das Leben von Josephine Baker erzählen, die 1906 in St. Louis geboren wurde, vor dem Rassismus in den USA nach Frankreich geflohen ist und dort den antifaschistischen Widerstand unterstützte. Und die schließlich eine Regenbogenfamilie aus 12 adoptierten Kindern gründete. Michael Lages war in Freiburg dabei.
Wie das halt so ist mit den Biopics, auch im Kino. Die dunkleren, verzweifelten Momente eines berühmten Lebens werden da gern übergangen. Geschichten vom Scheitern sind nicht immer vorgesehen. Das ist im Theater und bei Josephine Baker nicht anders. Als es im Finale um die zusammenadoptierte Weltfamilie im Zeichen des alle Völker, Rassen und Religionen verbindenden Regenbogens geht, bleibt's bei der schönen Vision.
Josephine versucht, einen Entwurf für die ganze Welt zu machen. Universalismus, das Politische ins Private, ins ganz Intime holen. Die Regenbogenfamilie ist ihr Ziel. Alle Scheinwerfer, schallt herein. Es ist privat, es muss politisch sein. Josephine sagt, ich habe so viel Unverständnis und Hass gesehen unter den Menschen, unter den Erwachsenen. Und ich bin mir sicher, mit kleinen, unschuldigen Kindern lässt sich ein Beispiel geben für weltweite Gleichheit.
Wie komplex, kompliziert und schmerzlich jedoch auch für einige der beteiligten Kinder die Vision in die Realität mündete, ist auf der Freiburger Bühne dann nicht mehr so interessant. Josephine Baker bleibt hier die Ikone des Universalismus. Zu Beginn ist die Baker-Beschwörung da deutlich wilder und frecher.
Oh.
Es geht eben noch nicht so sehr um das Bild von der politischen Heldin, dafür eher um die Geschichte der Musik, in und mit der die Sängerin und Tänzerin aufwächst. In musikhistorischen Sprüngen herüber in die Zeitgenossenschaft markiert der Abend mit altem und neuem Material beispielhaft die enge Verwandtschaft zwischen Sounds vom afrikanischen Kontinent und dem Jazz, den das schwarze Amerika daraus geformt hat. Annick Priska Akbadou und Savina Solier, die Frauen im Tanzensemble, Edmond Frangiao und Poet Cedric Kevin Barr, die männlichen Partner, vermischen historische und gegenwärtige Stile und Profile in Tanz und Sound extrem virtuos. Das war ja schon immer die Stärke der Gruppe La Fleur. Musiker Timo Litzenberger und allerlei Computertricks stützen das animierende Durcheinander der Klänge. Tänzer Andy Sonntag und der fabelhaft bewegliche Schauspieler Mathieu Svetschin, aus Bremen nach Freiburg mitgekommen im Team um Intendant Felix Rothenhäusler, markieren zudem eine Art weißer Kommentarebene im Spiel und sie übersetzen generell den französischen Grundton der Show.
Bevor Josephine zum Megastar wurde, hat sie mit 6 Jahren mit Freundinnen in der Schule schon Streiche gespielt, Grimassen geschnitten.
Du sollst ein bisschen gewöhnliche Show.
Man spürte richtig, diese 6-Jährige wollte einfach Show machen.
Allerdings sorgt das dauernde Übersetzen nicht nur für Längen. Generell gehört der Text selber auch nicht unbedingt zu den Glanzstücken in 90 Theaterminuten. Einmal wird auch sehr ambitiös die Brücke geschlagen zwischen Bakers Paris-Begeisterung vor bald 100 Jahren und dem ja auch an der Seine grassierenden rechten Rassismus von heute. Alles soll biografisch natürlich stimmen, obendrein aber immer auch die politische Grundidee des Abends beglaubigen, dass Josephine Bakers künstlerischer Lebensweg über die Epochen hinweg beispielhaft dafür gewesen sei, mit welcher Konsequenz sich politisches Engagement, ja politischer Kampf abgebildet hat im privaten Leben der Künstlerin. Da knarrt und ächzt es dann aber ab und an beträchtlich im Gefüge und der Text bleibt Holzschnitt. Aber der Sound und das hochenergetische Ensemble gleichen alle Defizite aus. Freiburgs Theater und das co-produzierende Bremer Theater, wo Josephine Baker auch zu sehen und zu hören sein wird, zeigen ein munteres Fest in Schwarz-Weiß und rufen eine Ikone der Popgeschichte in Erinnerung.
Tanztheater über Josephine Baker am Theater Freiburg. Auch die Kulturmeldung mit Michael Köhler beginnen mit Gedenken, und zwar mit der Veranstaltung zum 9. November im Schloss Bellevue.
Da erinnerte Bundespräsident Steinmeier an den Berliner Mauerfall 1989, als auch an die Pogromnacht der Nazis 1938 und die Ausrufung der Republik 1918. Steinmeier sagte, dieser Erinnerungstag spiegele sowohl die Aufbrüche zu Demokratie und Freiheit wie den Schrecken von Gewaltherrschaft und Antisemitismus wider. Aktuell seien Demokratie und Freiheit vor allem bedroht durch rechtsextreme Kräfte, die an Zustimmung in der Bevölkerung gewinnen, so das Staatsoberhaupt. Steinmeier appellierte an Politik und Zivilgesellschaft, sich dagegen zu wehren. Zur Konkurrenz des Erinnerns durch viele Gedenktage oder Infragestellung der Singularität des Holocaust durch Teile der postkolonialen Theorie, sagte der Historiker Andreas Wirsching, bis vor kurzem langjähriger Direktor des Instituts für Zeitgeschichte, heute Morgen in diesem Programm.
Was für die deutsche Erinnerungskultur dann, wie ich finde, prekär wird, ist, wenn der Holocaust entkoppelt wird von den spezifischen Bedingungen der deutschen Geschichte, die tief im 19. Jahrhundert in der völkischen Bewegung letztendlich wurzeln und dann zu einem Ereignis wird, was im Grunde relational vergleichbar ist mit irgendwelchen anderen Genoziden.
Und also jetzt auch nur ein Rassismus unter anderem.
So ist es, genau. Und man kann meines Erachtens den Antisemitismus nicht subsumieren unter einen älteren und allgemeineren, universalen, wenn man so will, Rassismus kolonialer und imperialer Herkunft, also der Rassismus des Westens. Der Antisemitismus, es gibt Überschneidungen, das ist klar, aber der Antisemitismus ist historisch etwas anderes.
Soweit der Historiker Andreas Wirsching. Zum Abschluss der Duisburger Filmwoche sind mehrere Dokumentarfilme ausgezeichnet worden. Der Dreiser-Dokumentarfilmpreis ging an das Werk Palliativstation von Philipp Döring. Der 4-stündige Film gebe Fragen nach dem letzten Stück Leben einen besonderen Raum, erklärte die Jury. Den Arte-Dokumentarfilmpreis teilen sich die Produktionen Holler for Service von Katrin Stewart und Ole Elfenkemper und Elbows in Shatters von Danila Lipatov. Beide Filme handeln von Gemeinschaften und der Arbeit mit Communities. Ich hätte lieber einen anderen Film gemacht, so der Titel von Suse Itzel, erhielt mehrere Auszeichnungen. Der Film stelle sich der Herausforderung einer künstlerischen Visualisierung eines Traumas, das durch sexualisierte Gewalt entstehe. Der russische Maler Erik Wladimirowitsch Bulatow ist heute in Paris im Alter von 92 Jahren gestorben. Bulatow studierte Ende der 40er Jahre in Moskau, wandte sich vom russischen Konstruktivismus ab, schuf hyperrealistische Gemälde mit teils stark vergrößerten Zeichen, Schrift und Symbolen. Im Stil von Ikonen etwa bildete er den KPdSU-Vorsitzenden Brezhnev ab. Schrift, grelle Farben, moderne Götzenbilder von Parteigrößen summieren sich zu ironisch-kritischen Darstellungen von Menschen und Landschaften. Die meisten seiner Werke wurden von Westmuseen gekauft.
Die Kulturmeldung mit Michael Köhler. Vielen Dank. Bewegung im US-Haushaltsstreit, das Thema Klimaschutz in der schwarz-roten Regierung und ein nächster Taifun trifft die Philippinen. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.